Über die 20 Missionsregeln hinaus gibt Jesus seinen Jüngern spezielle Anweisungen, die nenne ich mal so die, also das ist neben dem Grundgesetz, diese 20 Regeln, das ist das Grundgesetz der Mission, gibt es noch bestimmte Durchführungsbestimmungen. Und wir werden heute uns mit dem ersten dieser Durchführungsbestimmungen befassen. Lukas 12, ab Vers 22. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleider. Betrachtet die Raben, die nichts sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Helle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr auch um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige? Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt, euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohl gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmel, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Worum geht es dabei?
Selbst vorwirtschaftet in seinem Kopf, sondern halt sich ganz hingibt. Und
wie nennt man dieses Thema?
Selbstständigkeit.
Oder wovor bannt Jesus?
Vor Sorgen.
Vor Sorgen. Dieser ganze Abschnitt hat was mit Sorgen zu tun. Sorge ist ja heute ein regelrechtes Geschäft. Fürsorge, Vorsorge,
Nachsorge.
Ja, Nachsorge natürlich. Alles dreht sich um die Sorge. Die kann gar nicht groß genug sein, dass man auch ordentlich Geschäfte mitmachen kann. Wenn jemand überschuldet ist heutigen Tags, dann ist das Erste, wo ein Fachmann dran schneidet, die ganze Wust überflüssiger Versicherungen. Das ist das, was am leichtesten verzichtbar ist, bei den allermeisten überschuldeten Leuten. Das sagt schon was, dass man eben die Sorge so kommerzialisiert hat, dass viele Menschen davon regelrecht aufgefressen haben. Und damit haben wir gleichzeitig die Frage von Elisabeth beantwortet, die ja gefragt hatte, wie kommt das, dass Menschen so zu sind und von Gott nichts wissen wollen, sobald ihr Leben ein bisschen schwierig wird. Es ist, weil sie den Sorgen ein größeres Gewicht geben als Gott. Und das wiederum hat offenbart welche Herzenshaltung? Das ist der Zustand des Herzens. Das Herz ist verschlossen. Aber es gibt... Dass man abweisend ist, ist erst die Folge. Was ist die Ursache? Was ist die Grundhaltung Gott gegenüber? Stolz. Stolz. Ja, wisst ihr warum? Weil der Apostel Petrus uns den Zusammenhang, diesen Zusammenhang klar macht. In seinem zweiten Brief, dort heißt es am Ende, In dem ersten Brief heißt es am Ende. Seid um nichts besorgt, sondern demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Sorge bei Gott abzuladen ist also ein Akt der Demut. Und sich vor Gott zu verschließen wegen seiner Sorgen oder wegen der Sorgen von anderen, ist eine offenbarte Haltung des Stolzes Gott gegenüber. Und deswegen kann man solchen Leuten auch wirklich nicht helfen. Denn es heißt, Gott widersteht den Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn also jemand voller Bitterkeit, voller Frust dieses Argument bringt und sagt, mit Gott will ich nichts zu tun haben oder Gott kann es ja nicht geben, weil, und dann kommt eine Menge Dinge, um die er sich Sorgen macht, scheinbar Sorgen macht, dann steckt dahinter Stolz und Hochmut. Und deswegen, ihr Lieben, sagt Jesus das seinen Jüngern. Das ist kein Text für die Volksmenge. Dieser Abschnitt richtet sich an die Jünger und auch die Rüge im Vers 28 richtet sich an die Jünger. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so gleitet, wie viel mehr euch Kleingläubiger? Das sagt er seinen Missionaren, den 12 Aposteln. Und zusammengefasst lässt sich dieser Abschnitt so sagen, in dem Moment, wo ich mir Sorgen mache um die Grundbedürfnisse des Lebens, Essen, Kleidung, und das sind die Grundbedürfnisse, noch nicht mal die Unterkunft ist ein Grundbedürfnis, Nahrung und Kleidung und Schlaf. Wenn ich anfange, mir darum Sorgen zu machen, dann offenbart es ein kleingläubiges Herz. Und das dürfte das sein, was die Wunder schmälert.
Was
die Wunder schmälert. Denn diesen Zusammenhang stellt Jesus selber her. Er konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Und wenn er seine Jünger wirklich hart anfasst, dann wegen ihres Kleinglaubens. Und es gab eine Menge Grund, sich zu sorgen. Sie könnten den Boot untergehen bei dem Sturm, sie könnten nicht genug Essen zu haben, um die 5000 Leute zu speisen, sie könnten diese Krankheit nicht heilen und jenen Dämon nicht austreiben. Und immer greift Jesus sie deswegen hart an. Das muss man sich mal wirklich zu Gemüte führen, wie in den Evangelien, also wie Jesus in den Evangelien mit seinen Jüngern umgeht. Und es gibt ein paar Stellen, an denen er immer gleich reagiert, nämlich richtig heftig, dann, wenn sie ihr Vertrauen Gott entziehen. Und das ist deswegen so, weil das immer ein Akt der Überhebung gegenüber Gott ist. Es scheint, und das ist einer der großen Fallen, Sorgen scheinen besonders feinfühlige oder weichherzige Menschen zu haben. Und die Wirklichkeit ist, Sorgen haben besonders hartherzige Menschen. Also Sorgen offenbaren, dass ein Mensch sehr hartherzig ist. Dass er eben nicht sich unter Gott stellt. Dass er ihm nicht vertraut. Und denen widersteht Gott. Und deswegen empfangen sie auch keine Wunder. Und für uns heißt das, dass Gott uns aller Wahrscheinlichkeit nach regelrecht in solche Situationen hineinführt, um das in uns zu trainieren, dass wir unser ganzes Vertrauen auf ihn werfen. Bis das reflexartig geschieht.
Was ich sehr interessant finde, dass das direkt verbunden wird mit dem, also mit dem besteht, dass man mit den ganzen Sorgen, dass man nicht vor Gott kommen soll.
Ja.
Und der Rede Gottes ist vielleicht höher als das andere Vernunft.
Das ist aus Philipper 4. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du da nicht zwei Zitate ineinander knüpfst. Ja, ich denke, das ist nicht ganz so. Aber ich weiß, was du meinst. Der Gott des Friedens wird euer. Das ist eine andere Sache. Der Gott des Friedens. Du hast recht. Aber das steht nicht mit diesen Worten. Du zitierst hier nämlich einen anderen Vers. Das ist Philipper 4. Doch, du hast, es stimmt, dass es schon in den Zusammenhang steht. Das war. Seid um nichts besorgt, stimmt, du hast recht. Es gibt, es wird, ist ein Einschub, den hast du übersprungen. Im Kapitel 4, Vers 6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christus Jesus. Das ist genau so. Seid um nichts besorgt. Und um nichts besorgt heißt eben nicht, verschließt die Augen vor Schwierigkeiten oder geht als Ignorant durchs Leben, so nach dem Motto, Gott wird sich schon kümmern, sondern wenn ihr eine Not oder ein Bedürfnis wahrnehmt, lasst es vor Gott kund werden. Schreit zu ihm. Und dann lasst ihn sich drum kümmern. Das ist eine Haltung der Demut. Und an der Stelle wächst Glaube. Wenn die Jünger sagen, Herr, mehre uns den Glauben, dann sagt er gerade nicht, kommt her, neigt eure Häupter, und ich lege da die Hände drauf, und dann kommt eine Glaubenssalbung auf euch. So hätte man das gerne. Sondern er fordert sie heraus. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg ins Meer und er wird dahin gehen. Das sagt er den Leuten, die gerade gesagt haben, wir haben nicht genug Glauben. Die stellt er vor die nächste Herausforderung. So wächst Glaube. Eben nicht, dass es leichter wird, sondern dass man die Möglichkeiten des Glaubens gezeigt kriegt, dass wir sie dann auch ergreifen. Und wir verringern unsere Sorge nicht dadurch, dass die Sorge oder dass wir den Inhalt der Sorge vermeiden, sondern dass wir den Gegenstand der Sorge überwinden. Nochmal. Wir wachsen im Glauben nicht dadurch, dass wir das Problem oder die Sorge vermeiden, sondern dass wir sie überwinden. Und von daher ist das, was er heute gehabt hat, der optimale Tag gewesen. Die ganz normalen Schwierigkeiten. Bisschen kalt, ein paar Leute, die nicht wirklich wollen, bisschen wenig Lust innerlich auch. Und diese Dinge zu überwinden, das ist das, was unseren Glauben stärkt und was unser Vertrauen in Gott festigt. Umgedreht hätten wir es gerne. Sonne scheint, alle Leute stehen schon mit im Spalier und erwarten uns. Und dann denken wir, dann wird unser Glauben wachsen. Nee. Richtig.
So, dann hat man gar keine Herausforderungen.
Das hört sich gut an.
Weil ja, man will so ein Abenteuer, also man, naja, weiß nicht. Also wenn man so ein echtes Abenteuer erlebt, so hat man dann alles selbst herausfindet, was viel besser als wenn man sehen kann, dass alles so gestellt wurde.
Also Sorgen gilt es nicht zu vermeiden, sondern zu überwinden. Und ich möchte das Schlüsselwort sagen, um das es hier geht. Was ist das Schlüsselwort in dem? Ja, aber ich meine, was ist das Schlüsselwort in diesem diesem Absatz. Ja, da stolpert man drüber, über das Geringste nicht können. Was ist denn das Geringste?
Ja, das Geringste vielleicht erstmal sich schon mal auf einen Menschen zuzubewegen.
Nee, jetzt wenn wir vom Text ausgehen. Hier ist das Geringste, seinem Leben eine Spanne hinzuzufügen. Das ist das Geringste. Das ist witzig, oder? Als ob das was Leichtes wäre. Aber für Gott ist das das Leichteste. Eine Spanne dazu, 15 Jahre dazu. Einer bittet und sagt, ach ja, ich war da immer lieb. Ich will noch nicht sterben. Ja, kriegst 15 Jahre zusätzlich. Das ist ein Hauch im göttlichen Maßstab. Aber für uns sind 15 Jahre eine gewaltige Zeit. Was wünscht man, dass man endlich 15 ist? Was wünscht man, dass man endlich 15 ist? Aber das Schlüsselwort für diesen Abschnitt ist das Trachtet. Das begegnet uns dreimal. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt und seid nicht in Unruhe. Denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt, trachtet jedoch nach seinem Reich und dies wird euch hinzugefügt werden. Das Wort bedeutet suchen. Und zwar mit diesem nicht etwas suchen im Vorüberlaufen, dass man sagt, naja, das oder jenes fehlt mir auch noch, könnte ich nochmal schnell dazugreifen, sondern das ist ein unbedingtes Erreichen wollen. Wer mal Raucher war, der weiß, wie das ist. Wie komme ich an die nächsten Zigaretten? Das ist ganz schön schwierig. Genau, das treibt einen. Da ist man bereit, Wege zu gehen. Da spricht man dann auch Leute an.
Ja, genau, wo 34, wo eure
ja.
Das habe ich zu dem heute auch gesagt. Also, so kommst du die Leute nicht zu fragen, ob du mal Kalender wollen, aber mit dir
nicht sagen. Richtig. Das ist erstaunlich. Genau das ist das Beispiel. Man will was. Man will was und redet wildfremde Leute an. Und man hat was und traut sich nicht.
Er ist doch krank. Eigentlich ist es
krank. Das
ist immer im Papier im Kopf. Ich kann nicht
ja. Ja, aber ihr Lieben, einfach, dass man das weiß, gerade ich sage mal, für die gewesenen Raucher dürfte das ein hilfreiches Beispiel sein, was das bedeutet. Trachtet nach dem Reich Gottes. Ja?
Ich finde es aber schon schwierig, also das habe ich vorhin auch schon erzählt, das mit dem, dadurch, dass halt Zeugen Jehovas so aufdringlich waren, ne? Und ja. Eigentlich nur hier als Beispiel hatte mit diesem permanenten Ansprechen,
ja.
Immer wieder drauf los, ist es für mich wirklich, also ich habe schon heute darüber nachgedacht, wie es vor morgen ist und ob ich nicht irgendwie drum rumschleichen kann, weil ich echt Schiss habe. Ich habe ja früher, ja, trara, wenn ich auf die Straße überhaupt und liegen und am besten gleich was weiß ich was. Und ich merke, dass ich jetzt Muffelsausen kriege. Also dass ich will nicht so sein, ich will den Leuten so auf den Keks gehen, weil ich das selber abgelehnt habe. Und gleichzeitig möchte ich offen dafür sein, was Neues beginnen.
Aber das bedeutet auch, es heißt ja nicht, trachtet danach, den Leuten auf den Keks zu gehen, sondern trachtet nach dem Reich Gottes. Es geht um ihn. Und es geht um seine Werke, seine Möglichkeiten. Und das geht immer über das Menschliche und auch über das Zwischenmenschliche hinaus. Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit heißt ja auch, ich segne den, der mir flucht. Das heißt ja auch, ich gehe zu dem Kranken und frage nicht, hat er es verdient, wieder gesund zu werden? Versteht ihr, das ist ein... Da geht es nicht um ein adäquates Zwischenmenschliches, sondern da geht es darum, die Liebe Gottes weiterzugeben. Und wem gibt es so weiter? Den Sünder.
Also als ich noch in der Arschle war, da habe ich so noch für zwei Jahre gebetet, so, also für die ganzen Leute, also für die ganzen Leute da, die mich da so untergemacht haben. Aber jetzt seit ich auf dem Gymnasium, dann mache ich das. Also ich merke doch, dass ich das nicht mehr mache. Und dass ich die total verabscheue, dass wenn ich ihn sehe, dass mir das total schlecht wird. Und ich die am liebsten nie wieder sehen würde. So, das ist total schlimm so. Ey, aber da manchmal echt total kotzen. Ich krieg so kalt, wenn ich die nur sehe. Wenn ich nur ihre Namen höre, ey. Schlimm.
Weil? Mit umgekehrten Vorzeichen. Der ist voller Guten. Diese Leute sind voller Schlechten. Ich kann mir das gut vorstellen, wie das ist. Das ist aber nochmal das Thema. Das ist nicht gerade das von heute Abend. Ja? Ablegen, die muss man dann nicht noch pflegen. Ein letzter Punkt, den Jesus seinen Jüngern zumutet, die letzten drei Verse, die wir gelesen haben: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Die Menschenfurcht, vor der wir gestern schon gewarnt worden sind, ist Verlustangst. Also die Wurzel von Menschenfurcht ist immer die Angst vor Verlust. Kann man sich richtig als eine Regel auch, also als eine Wurzel. Die Wurzel der Menschenfurcht ist die Furcht vor Verlust. Es gibt keinen anderen Grund, Menschen zu fürchten. Außer sie könnten einem was wegnehmen. Unsere Seelenfrieden, unser Ansehen. Unser Geld. Also das ist, wenn wir wissen wollen, was wirklich, warum wir uns scheuen vor Menschen, dann, und wir gehen dem auf den Grund, werden wir immer entdecken, dass es die Furcht ist, es könnte uns was genommen werden. Und was ist das Hilfsmittel Jesu dagegen?
Sache stellen, oder?
Wie?
Ja, wissen Sie, also der Sache entgegentreten.
Wie? Genau, gib es freiwillig. Gib es freiwillig, ist das, was Jesus als Lösung dafür hat. Und das, finde ich, ist schon eine Herausforderung. Das ist nämlich, also wenn das ein Spinner gesagt hat, wenn das nicht wirklich der Sohn Gottes ist, wenn sich das einer bloß ausgegrübelt hat, dann hat er den Lauf der Weltgeschichte verändert und unzählige Menschen ins Elend gestürzt. Wo doch alle festhalten, wo doch alle zusehen, dass sie mit den Hintern an die Wand und mit den Ellenbogen durch die Masse kommen. Wenn er aber der Sohn Gottes ist, wenn das stimmt, was seine Botschaft ist, dann haben wir damit einen Schlüssel gekriegt. Und ich sage das nochmal, es ist seinen Jüngern gesagt, es ist nicht der Masse des Volkes gesagt, seinen Jüngern. Denen ist gesagt, verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich nahm und keine Mutter zerstört hat. Er hat ja gerade vorneweg gesagt, nehmt keinen Beutel mit. Und hier sagt er, macht euch einen Beutel, aber einen, der nicht wieder vergeht. Wo man immer am Ende des Monats reinguckt und es ist nie genug drin. Gebt merkwürdige Schlüssel. Und durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch gibt es nicht viele Leute, die dieses probiert haben. Und wenn wir gucken, wer das gewesen ist, dann waren es die Motore der Christenheit. Die Leute hatten eine Dynamik. Wenn man denkt an diese Heerschar freiwilliger Armer, die Mönche des Mittelalters, die wirklich Europa durchdrungen haben mit dem Christentum. Es war das Heer der freiwilligen Armen. Die haben nämlich alle, ob sie nach der Regel Bernhards oder der Zisterzienser oder was weiß ich von welchem Orden gewesen sind, die haben alle die drei mönchischen Regeln angehalten. Keuschheit, Gehorsam, Besitzlosigkeit. Und diese Frage der Besitzlosigkeit, das ist eben gerade nicht die Masse der Habenichtse, die sich da hingegeben hat, ja, die sowieso nichts hatten, sondern das waren Leute, die freiwillig verzichtet haben. Und wenn wir überhaupt eine Dynamik der Mission haben wollen, dann ist es das. Dann sind es die Leute, die bereit sind, sich von ihrer Habe zu trennen. Wirklich. Nicht von ihrem Leben. Ich glaube, es gibt Leute, die trennen sich eher von ihrem Leben als von ihrer Habe. Also es gibt tausende Beispiele in jedem Krieg. Die haben ihr Leben verloren für paar lumpige Groschen, die sie noch schnell zusammen glauben wollten, oder für ihr Auto, was sie unbedingt selber fahren wollten, oder irgend so eine Geschichte, die nichts ist und die sowieso durch den Gebrauch zerstört worden wäre.
Also ich habe, was heißt schlechte Erfahrung, aber ich habe das mal gehabt, in Regensburg, da dachte ich auch, ich müsste jetzt mal anfangen, so zu leben. Und da kommen ja manchmal diese Frauen, die diese monotone Leierstimme haben, wie viel gibst du mir Geld, ich brauche Geld für meine Familie und. Und ich habe gedacht, arme Frau, die ist bestimmt total fertig, ich habe der sogar 10 Euro in die Hand gegeben, und sie gesagt, ach, kann ich nicht bitte noch mehr haben? Und so habe ich gesagt, hey, was ja, ich auch, dass ich denke, das kann man auch wegnehmen. Und dann war quasi weg. Aber die hast, also mit einer Penetranz, und daran, dann habe ich mit jemandem anderen auch darüber geredet, und er hat gesagt, ja, die lernen das, die schicken die raus, die machen das auswendig, haben den Text runter. Und da war ich dann schon irgendwie so, dass ich überlegt habe, ja, ist das jetzt...
Das ist nicht gemeint mit freiwilliger Armut. Also,
weil das ist irgendwo...
Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit seinen eigenen Händen, dass er auch anderen was abgeben kann. Das sollte man solchen Leuten anbieten. Grundsätzlich in Berlin, man ist in Berlin, irgendwo geht man ein paar Schritte, kommt ein Zigeunermädchen an mit noch einem kleineren Fitschbaby und dann haben sie ihr Sprüchlein. Und dann, ich lade sie jedes Mal ein, ich sage, haben sie eine Wohnung? Oh, ja, schlecht. Ich sage, okay, ich biete ihnen was an, da können sie für ihre Unterkunft und für alles, was sie brauchen, selber sorgen. Na, dann ist der Bedarf nicht mehr so groß. Okay, dann wartet man auf jemand anderes.
Was ich auch gut finde, in der Apostelgeschichte, wo das Gemeindeleben beschrieben wird, am Anfang, geht es um die Frage, dass keiner mehr sein Leben will. Und
Ja. Das hängt miteinander zusammen. Man darf nämlich nicht denken, dass das nur ein Wort für die reichen Leute ist, sondern die Herausforderung für Ärmere ist eher noch größer als für Reiche. Ein Reicher entblößt sich nie so weit, dass er danach nichts mehr hat. Wenn ein Multimillionär eine Mülle abgibt, ist er immer noch ein Multimillionär. Wenn ein Armer von seinen 300 Euro 100 abgibt, kann das richtig wehtun. Und deswegen ist diese Frage des Sorgens eben nicht nur ein Problem der Reichen. Die haben mächtige Sorgen. Sonst wäre jemand wie Klaus Zumwinkel nicht zum Steuerhinterzieher geworden, dem heute Verlust von Ehre und Ansehen droht. Und so viele von diesen Superreichen, die alle meinten, diese paar Tausend von ihren Hunderttausend oder die paar Hunderttausend von ihren Millionen würden sie an den Rand des Ruins treiben. Sondern das ist auch ein Problem der Armen. Oder der weniger Begüterten. Nee, kann ich nicht abgeben. Natürlich. Man möchte zu was kommen. Man möchte nicht ganz unten auf der Leiter sein. Und deswegen ist...
Woher kommt das? Das liegt doch richtig im Menschen drin, oder was?
Es liegt im Menschen drin. Es liegt am fehlenden Gottvertrauen. Und zwar, weil man das gar nicht mehr wahrnimmt. Jesus muss ja seine Jünger sogar darauf hinweisen. Sagt, guckt doch mal die Blumen an. Die haben ihre Schönheit doch bloß für ein paar Tage. Dann vertrocknen sie und dann kann man sie verheizen. Aber guckt doch mal, diese verschwenderische Schönheit hat Gott ihnen gegeben. Meint ihr wirklich, er kann sich dann um euch nicht kümmern? Und versteht ihr dieses? Die Sorge verstellt uns den Blick für die Leichtigkeit des Seins. Und diese wiederum speist sich nicht aus Alkohol oder Drogen, sondern aus der Fülle, aus dem Reichtum Gottes. Das kann man aber nur nehmen, wenn man ihm vertraut. Wenn man ihm nicht vertraut, kriegt man auch nichts. Hat man nichts. Bittet man nicht, empfängt man auch nichts. Hinterher schmeißen tut das nämlich nicht.
Es steht auch irgendwo in der Bibel, der Zweifler wird nichts empfangen.
Jakobus 1.
Ja. Ich habe es für Jakobus.
Für mich ist es so, dass ich die Sachen abgebe, aber trotzdem diese Sorge, dass zum Beispiel die mit meinem Bart wird oder dass jetzt das ausläuft. Ich bin einfach ein paar Beginn, dass ich meine, ich weiß nicht, wie das zu Ende ist, aber es ist trotzdem noch da. Ich gehe weg.
Klingt
das?
Ja, hat mir dann niemand zu mir gesagt. Und dann hat sie ihre Uhr genommen und hat gesagt, guck an, Caroline, wenn mich meine Uhr jetzt beschwert, dann nehme ich sie und lege sie ab. Doch, weg und dann lässt er da, muss ich gerade weg. Aber so habe ich das gelernt und dann musste ich das, also ich habe das in Zeit, wo ich so viel Sorgen hatte, da habe ich das 30, 40 Mal am Tag gemacht und wieder abgelegt und wieder abgelegt und wieder abgelegt und nach einer Minute merke ich, oh, hast du schon wieder Sorge, drehst dich ja schon wieder ein, wieder abgelegt und irgendwann war es dann nur noch, dass ich das zweimal am Tag ablegen musste und ja, manchmal gibt es Tage, wo ich da kann ich sagen, okay, Jesus, das ist es, was mich beschwert, das ist das, was mich belastet, da hast du es. Und dann kommt es wieder. Und dann gibt es aber auch Situationen, wo das nicht wiederkommt, einfach weil das Vertrauen gewachsen ist zu Gott hin, dass er es richtig macht. So, also das war mein Weg.
Also ich denke, das kann man nämlich schnell verwechseln. Es gibt ja sowas, eine Traurigkeit. Die Sorge macht, nimmt die Sorge, nimmt uns ja die Freude.
Trauerzeit.
Sorge nimmt uns die Freude. Und es gibt Traurigkeiten, die fühlen sich wie Sorge an. Aber das sind keine. Es ist gar keine. Wir haben vielleicht, weil wir so in Sorgen waren und weil uns das die Lebenskraft und Freude geraubt hat, haben wir uns an das Gefühl gewöhnt, Und dann haben wir es mal untersucht und haben wir gemerkt, ah ja, das ist ja, weil ich Gott nicht vertraue. Okay, also fange ich an, heute diese Sorgen an Gott abzugeben. Dann habe ich dasselbe Gefühl an Trauer und denke, oha, müssen ja wieder Sorgen sein. Aber es kann ganz was anderes sein, dass sich also diese Gefühlsverknüpfung mal wieder löst. Das halte ich auch für wichtig. Denn es gibt Dinge, die fühlen sich ganz ähnlich an. Ja, wenn ich eine Last habe über etwas, also wenn ich traurig bin mit der Traurigkeit Gottes über jemanden, der einfach seine Güter verstößt, das teilt sich mir gefühlsmäßig praktisch auf dieselbe Weise mit, wie Sorge um. Natürlich brauche ich immer Unterscheidung zu legen. Die Klatsche. Das ist tatsächlich so, weißt du, vermischt sich alles und ich krieg das nicht. Ja, und genau. Ja. Und deswegen helfen solche Übungen wirklich, dass wir Sorge abgeben. Sorge abgeben. Immer dann, wenn sie uns bewusst sind. Und dann muss ich das mal betrachten, wieder mal einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist es jetzt? Das habe ich Gott gegeben.
Dann lernt man das nämlich auch zu unterscheiden.
Und, genau, und so lernt man das zu unterscheiden. Genau.
Was mich heute beschlüsselt, wo ich für diese Antriebslose komme, und ich frage noch, wer nicht so schlau ist, das so, weil ich da keine Sorge oder was, ich konnte es mir nicht erklären, warum ich auch zwischendurch mal so eine Antriebslosigkeit hatte.
Kannst du dir das jetzt erklären?
Ja. Weil ich vorher so einige gesehen hatte, die das einfach abgelehnt haben.
Richtig. Und es teilt sich praktisch ihre Antriebslosigkeit für die Dinge Gottes dir mit. Und von daher ist das vorhin, dieses Beispiel, was wir gehabt haben, nämlich auch tatsächlich so, so Jessica oder was Miriam erklärt hat. Das ist so. Ja? Es teilt sich gegenseitig mit. Unsere Freude den Menschen und ihre Gleichgültigkeit uns. Und das wiederum ist ein Anliegen zur Fürbitte. Wie muss ich zu Gott bringen und mich nicht damit selber abschleppen und sagen, oh wei, was ist das hier für ein scheiß Volk? Ja? Sondern sagen, Herr, erbarme dich dieser Leute. Und hast du nicht noch jemanden, dem das Herz brennt? Und schon bin ich bei ihm.
Und auch bitte darauf geachtet, auf die Absagen oder auf die Absagen. Von Lydia haben wir jetzt beim nächsten und hat gesagt, ja komm, also das ist ja wieder ein Kind, also die Lydia sieht das schon wieder toll, also ja, alles ist schön und so. Das ist ein Kind wieder von anders als die
Eltern. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagt. Geht so. Nach draußen. Einfach im Dienst bleiben. Wichtig ist nämlich eine Sache, und das ist, der letzte Vers macht die Wichtigkeit dessen. Also gebt alles, sucht etwas zu erwerben, was unvergänglich ist, denn wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein. Und ich sage es nochmal, das richtet sich an seine Jünger. Das ist kein Wort für die Volksmenge. Er geht dort nicht zu den Finanzbeamten des Herodes und hält denen eine Predigt über den Reichtum und die Sorgen des Lebens, sondern er sagt seinen Jüngern, wenn ihr nicht darauf achtet, euch Schätze im Himmel anzusparen, dann verliert ihr die Ausrichtung eures Herzens von Gott weg. Das ist schon erstaunlich. Denn wir sind ja so sicher und sagen, naja, einmal gerettet, immer gerettet, wer Jesus angenommen hat, der ist gerettet, der hat das Leben und so weiter. Das mag stimmen, das ist theologisch absolut richtig. Aber das ersetzt nicht die Notwendigkeit, dass jeder sorgfältig auf sein Herz achtet. Und da gibt es einen nüchternen Zusammenhang. Wo unser Schatz ist, da ist unser Herz, ob wir es wollen oder nicht. Und lassen wir zu, dass die Sorge für den Alltag unser Leben bestimmt, dann wird unser Herz dadurch beschwert werden. Das ist das Komplizierte. Ein beschwertes Herz damit, das kriegst du nicht bewegt. Guck mal, wie viele Leute in den letzten 20 Jahren hier aus diesem näheren Umfeld frei geworden sind. Wir haben das mal zusammengezählt, zum 10-jährigen Bestehen der Blaukreuzgruppe damals, waren schon über 30 Leute dauerhaft vom Alkohol frei. ich sag mal so, heute Abend sitzt nicht einer hier mal unter uns. Das ist ja nur schon lange her. Aber sind inzwischen weit über 100. Und es sitzt von denen einer da.
Sofort anfängt,
ja. Dann geht man irgendwann, bleibt man hängen dort, wo man sein Herz festgehängt hat.
Aber kommt man dann schnell so wieder raus, wenn man da so in der Hoffnungslosigkeit verratet?
Wieder neu anfangen, die Schätze dort zu sammeln, wo sie nicht vergehen. Also ich denke, das ist sehr viel schwieriger. Ja.
Ja.
Ja. Weil das schneidet dann ins Herz. Weißt du, das ist ein wenn unser Herz beschwert wird, oder es wird mal von den Propheten gesagt, dass die Herzen des Volkes Israel dick geworden sind. Ja, man hat sich gemästet mit dem Zusätzlichen, was man nicht wirklich braucht. Und dann wird das Herz dick, also auch buchstäblich, man kriegt eine richtige Herzverfettung und dann wird man wenig beweglich und dann interessiert einen auch weniger, als wenn man noch das nächste Essen herkriegt und alles ist beschwerlich und man mag nicht mehr sich den Herausforderungen des Lebens stellen. Und darüber wegzukommen, ist ein richtig schwieriges, kompliziertes Programm, was auch die Hilfe anderer braucht. Ich sehe selten jemanden, der sich dann selber motiviert. Sondern da braucht man die Gemeinde, die einen auch, oder in der man getrieben wird. Weil der Geist, und wenn der Geist Gottes dort wirkt, ja, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Das ist eine Dynamik, das ist immer eine neue Herausforderung und das ist auch immer wieder mal schwer. Man muss sich echt überwinden. Und deswegen kommt man dort nur raus, wenn man sich das antut. Und wir müssen nüchtern feststellen, von denen, die das gehört haben, hat einer sich nicht angetan. Judas hat noch nicht mal auf das Reden Jesu, wenn es so speziell geworden ist, geachtet. Zwei andere von den übrigen neun rede ich mal nicht. Zwei andere hatten es begriffen. Die sagen, Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Das ist frühzeitig angelegt und unterschiedlich vertieft. Der eine nimmt aus der Kasse, die anderen geben. Und da frage ich mich manches Mal, wenn Jesus das wusste, dann haben das die anderen Jünger auch gewusst. Wie schwer mag denen das manches Mal gefallen sein, ihr es zu geben, wenn sie wissen, einer ist dabei, der es veruntreut, der es wieder nimmt. Und das ist eine komplizierte Geschichte, dass man dem ausgesetzt sein kann und dass Gott uns auch das zumutet, dass man unter Brüdern ist, die an der Stelle nicht treu sind. Dann wird es nämlich noch schwerer, dass man sagt, was der nimmt und ich soll immer geben. Ja, ich soll trotzdem geben. Das entbindet mich nicht der Verpflichtung, mein Herz auf mein Herz zu achten und das so auszurichten, wie das Gott gefällt. Soweit. Morgen ist eigentlich der Abschluss, müssen wir gucken, da gibt es noch zwei Themen, vielleicht machen wir am Sonntag nochmal weiter. Aber diese Sache, diese Regel der Mission, kannten sie alle. Und doch hat sich mindestens einer von den Sorgen so einfangen lassen, dass er daran endgültig gescheitert ist. Und deswegen greift Jesus das auf, auch uns zur Mahnung, dass, wenn wir auch wissen, wie Mission in biblischer Weise ausgeführt wird, dann wir gleichzeitig noch in die Hand kriegen, die Dynamik ist durch Verschlankung. durch Ablehnen. Verschlankung. Na, dass man eben, dass man Dinge lässt. Dass man Dinge lässt. Nicht, dass man Dinge sammelt.
Dass man seinen Kleiderschrank ausräumt zum Beispiel. Verstehst du, dass man seine Schuhe weitergibt, wenn man 25 Paar hat und dann nur noch 5 und noch.
Ja, auch, dass man sein Übergewicht los wird. Ich meine das auch wirklich, auch das, ihr Lieben. Also, sag mir die Leute, oder zeig mir die Leute, die mit 2 oder gar 3 Zentnern noch unterwegs sind im Reich Gottes. Du wirst sie nicht finden. Weil das festhält, das sind Dinge, die halten Menschen. Die sind gebunden, sie sind nicht, also nicht, dass wir denken, wir werden heiliger, wenn wir hier als Magersüchtige durch die Gegend rennen. Das ist nicht gemeint. Aber alles das, was uns nehmen lässt, statt loszulassen, das macht es schwer. Loslassen, geben, hinausgehen.
Ja, also da gibt es schon so Kontakte und so sehr viele Frauen, die so gut ziehen und so
schwierig. Okay, ich nehme die Negermamis aus. Die diesen Klangkörper brauchen. Ja, natürlich. Also Jesus warnt vor denen, oder warnt davor, sich zu beschweren. Und in dem Zusammenhang ist eben auch die Rede von Leuten, deren Gott der Bauch ist. Und die sammeln, die festhalten, ja, die ihr Leben damit belasten. Man kann es mit Sorgen machen, man kann es mit Besitz machen. Man kann es mit Beziehungen machen. Und Jesus fordert uns heraus, loszulassen, weiterzugeben, auszuteilen. Lasst uns mit Freude in den neuen Tag gehen. Amen.